alles in meinem Körper hat gesagt, geh da nicht hin.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist. Hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Karriere bedeutet nicht nur Aufstieg und Wachstum. Manchmal erfordert sie auch den Mut, innezuhalten und sich selbst neu zu orientieren. Mein heutiger Gast, Annalena Feldmüller, ist HR- und Recruiting-Consultant. Ihr Weg war alles andere als linear. Nachdem sie in großen Unternehmen wie Lufthansa Technik und Airbus gearbeitet hatte, kam der Punkt, an dem sie merkte, dass sie eine Pause für ihre mentale Gesundheit brauchte. Heute sprechen wir darüber, wie sie den Mut fand, ihre Karriere zu unterbrechen, sich professionelle Hilfe zu holen und anschließend als selbstständige Beraterin ihren eigenen Weg zu gehen. Und darum, warum es so wichtig ist, über mentale Gesundheit in der Arbeitswelt zu sprechen. Annalena, herzlich willkommen im Career Club Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi, schön, Hi. Dass ich hier sein darf. Ja.
Annalena, lass uns mal ganz von vorne anfangen. Du hast nach der Schule Sozialökonomie studiert. Ging das direkt vom Abitur über ins Studium?
Nein, absolut nicht. Also ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen möchte. Ich bin gestartet eigentlich fast schon so mit 15, 16, wo ich dachte, ich möchte irgendwas mit Kunst machen und habe mir sehr früh Gedanken darüber gemacht. Das hat mir nun überhaupt nicht geholfen. Ich glaube, ich hatte mit 15 das erste Mal schon so einen Studienorientierungskurs gebucht und war dann eine Woche in Weimar und habe mir das alles angeschaut. Das war super cool. Bin dann aber durch meine Erziehung und das Umfeld einfach schon auch mit so Glaubenssätzen aufgewachsen, die sagen, du musst irgendwie was verdienen, du musst selbstständig sein, auch als Frau und werd keine Hausfrau, sondern mach irgendwas, womit du auch langfristig dich absichern kannst. Ja. Und da ist es natürlich auch das Klischee mit Kunst. Ist es das? Willst du das nicht lieber nur als Hobby machen? Und deswegen habe ich dann doch noch länger überlegt, was es stattdessen wird. Ja. Und habe mein Abi gemacht, wusste gar nicht, wohin es geht. Meine Eltern waren selbstständig im Einzelhandel und das war schon immer sehr erstrebenswert für mich. Ich fand, das sah nach einem coolen Lebensmodell aus, so total frei, sich Dinge einzuteilen und halt auch für sich selbst zu arbeiten.
Ja.
Und dann war meine Annahme, dass ich das ja wahrscheinlich in einem BWL-Studium am besten lerne. Und BWL ist für alles gut und man kann damit Geld verdienen, ist Sicherheit und so weiter.
Das war so generell und generalistisch so ein ganz guter Aufbau.
Genau.
Also es war egal, nicht, was noch kommt.
Es ist bestimmt auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, was ich machen will, ich mache BWL. Mit einer Prise noch, es könnte mir für eine Selbstständigkeit helfen und vielleicht auch einfach für Sicherheit insgesamt. Ich wurde allerdings nicht genommen im ersten Anlauf, weil ich mich nur in den Städten beworben habe, wo ich auch wirklich gerne wohnen wollen würde. Das waren vor allem Großstädte, vor allem Hamburg. Und der NC war damals bei 1, irgendwas. Ja, dann stand ich da, habe keinen Studienplatz bekommen. Irgendwann hatte ich dann angefangen, eine Ausbildung zu machen in Hamburg. Zur Kauffrau für Marketingkommunikation, bin da aber einfach auch an nicht so einen guten Arbeitgeber geraten, bei dem ich schon innerhalb der Probezeit wieder gekündigt wurde. Das war aber auch einvernehmlich. Also ich habe mich gefreut, als ich diese Kündigung bekommen habe und dachte mir, super. Ich konnte dann nicht mal eben schnell wechseln, sondern es war eben ja dann so, dass ich glaube, ich hatte einen Monat Zeit, um ein anderes Ausbildungsinstitut zu finden, habe es aber leider nicht geschafft und bin dadurch dann in diese Phase des Partymachens gelandet.
Und auch wahrscheinlich der Frage so, was soll es jetzt eigentlich werden?
Genau, was wird es denn jetzt stattdessen? Ja. Warte ich jetzt ein komplettes Jahr, bis die Ausbildung wieder losgehen und fange nochmal von vorne an mit einem Unternehmen, was vielleicht besser ist?
Ja.
Oder mache ich doch was anderes, weil ich keine Lust habe, ein Jahr jetzt nochmal zu warten? Ich habe das BWL-Studium nochmal angestrebt und habe da in Greifswald die Uni gefunden, die das komplett NC-frei macht und damals auch noch auf Diplom. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe mich darauf beworben, bin dann auch entsprechend genommen worden, nach Greifswald gezogen und habe dort angefangen zu studieren. So, wir sind immer noch nicht bei Sozialökonomie angekommen. Nee. Ne? Gib mir eine halbe Stunde Zeit, ich bin gleich soweit. Das ist gut. Das habe ich ein Semester gemacht, es war auch alles fein, hat mir Spaß gemacht.
Also es hat direkt geklickt.
Genau, ich habe schon gemerkt, so dass das passt, außer Statistik, aber
okay,
kann nicht alles.
Habe ich schon mal gehört. Okay.
Und das Problem war aber, dass ich dann schon innerhalb des ersten Semesters gemerkt habe, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Irgendwas ist komisch. Es war der 24.12.2015, wo ich morgens aufgewacht bin und alles hat gekribbelt. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Das ging dann nicht weg. Dann fing so eine Arzt-Tirade an. Ich bin von bis zu verschiedensten Ärzten gehuscht. Und am Ende war dann im April die Diagnose fest, dass ich Multiple Sklerose habe. Und das ist natürlich doof. Also habe mich da jetzt nicht drüber gefreut. Aber es ist absolut in Ordnung, damit zu leben. Also alle, die das jetzt irgendwie vielleicht haben und am Anfang ihrer Diagnose stehen. Es ist, also die Möglichkeiten momentan sind wirklich gut. Es gibt sehr viele Medikamente. Ich habe da keine Beeinträchtigung durch.
Ja.
Ich habe den Moment aber genutzt und einen Härtefallantrag an der Uni Hamburg gestellt und gesagt, hey, hier ist meine Hometown. Ich habe hier meine Familie. Die medizinische Versorgung ist ein bisschen besser in Hamburg. In Greifswald war das so, dass ich für alles, was ich gemacht habe, stationär aufgenommen werden musste. Also jede Infusion, die ich gekriegt habe. Und dann war das immer direkt 3 bis 5 Tage im Krankenhaus.
Okay.
Und in Hamburg machen die das ambulant. Das ist halt super entspannt. Da gehst du hin, kriegst deine Infusion, kannst wieder nach Hause fahren.
Okay.
Und genau, hab dann ein Schreiben von meinem Arzt bekommen, das bei der Uni eingereicht, für einen Härtefallantrag entsprechend.
Ja.
Und auch das hat immer noch nicht für BWL gereicht, weil auch BWL noch zu hoch im NC ist und zu sehr, dafür bin ich nicht krank genug.
Okay.
Und Disclaimer vielleicht, das war alles schon vor vielen Jahren.
Ja.
Vielleicht ist das mittlerweile anders.
Ja, du sprichst ja sehr abgeklärt darüber. Also
ja.
Es ist ja schon ein riesiger Schock, auch so eine Diagnose zu bekommen. Wie hast du das schnell überwunden? Wie war der Prozess?
Tatsächlich, also es ging mega schnell bei mir. Ich weiß auch gar nicht so richtig, woran es lag, ob das auch ein bisschen Verdrängung war.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eher, also dieser Verdrängungsaspekt, was mir von außen gesagt wird, von wegen, die kann es gar nicht so schnell wieder gut gehen und du kannst nicht so schnell damit fertig werden. Aber mir hat es total geholfen, dass ich endlich eine Diagnose hatte. Weil ich habe ja schon 5 Monate lang gedacht, was ist los mit mir? Warum funktioniert das alles nicht? Warum habe ich so viele Einschränkungen? Das war auch relativ doll bei mir. Und ja, dann wusste ich, was es ist. Und konnte mich damit abfinden, weil das nicht mehr so ein großes Fragezeichen war.
Okay.
Und es gab dann entsprechend auch eine Behandlung dafür, weil Multiple Sklerose ist behandelbar. Also nicht so, dass es heilbar ist, sondern einfach nur, dass ich damit gut leben kann.
Ja.
Und ich habe dann direkt mit den Therapien angefangen, die sehr gut funktioniert haben. Das hat mir dann schon eine Perspektive gegeben.
Ja.
Und innerhalb dieser 5 Monate war auch zwischendurch mal nicht klar, ob es vielleicht ein Gehirntumor sein könnte. Und da wäre dann halt auch so Thema, ja, Lebenserwartung vielleicht noch ein paar Monate. Und dann ist Multiple Sklerose mega.
Ja,
dann denkst du so, wow, ich liebe diese Diagnose.
Weil es noch viel schlimmer, oder du wurdest konfrontiert, dass es eigentlich auch noch viel schlimmer sein kann.
Voll.
Und das hat, ja, okay.
So,
das
Leben könnte vorbei sein. Ja. Und die Alternative, die ich dann bekommen habe, war, du lebst damit jetzt halt erstmal und alles, was mit Nerven zu tun hat, könnte ausfallen. Dieses klassische oder das Klischee-Szenario ist ja, dass man im Rollstuhl landet. Das ist mittlerweile auch gar nicht mehr unbedingt so. Natürlich gibt es Menschen, die auch mit Multiple Sklerose im Rollstuhl sitzen, aber das sind auf jeden Fall nicht 100%, denen das passiert.
Okay.
Und ich finde, das ist ertragbar, zu sagen, vielleicht sitze ich irgendwann in meinem Leben im Rollstuhl. Definitiv besser, als in 3 Monaten zu sterben.
Ja, natürlich. Und ich finde das auch überhaupt, wie du ja darüber sprichst und so diese Stärke, die du da dabei hast und ja, wie du damit umgehst, einfach sehr bewundernswert.
Dankeschön.
Du hast es gerade gesagt, das hat dann immer noch nicht für BWL gereicht.
Immer noch nicht gereicht. Aber dann sind wir tatsächlich bei Sozialökonomie angekommen, weil Sozialökonomie ist eine Mischung oder beziehungsweise sehr interdisziplinär aus 4 verschiedenen Bereichen, VWL, BWL, Soziologie und Recht. 3 Teilbereiche davon hat man im BWL-Studium eigentlich auch, nur die Soziologie nicht. Das heißt, das kommt nochmal mit dazu. Und ich konnte dann innerhalb des Studiums meinen Schwerpunkt wählen, den ich eben auf BWL gesetzt habe und dachte mir, gut, das ist quasi die kleine Schwester davon. Nur vielleicht noch in linksgrün versifft, aber das passt. Genau, und dann habe ich da angefangen zu studieren.
Ja.
Habe aber anders als in Greifswald da eher das Gefühl gehabt, dass das nicht ganz so matcht mit dem, was ich vorhabe oder mit dem, wie ich mir auch ein Studium vorstelle und den Inhalten.
Hast es dann aber trotzdem weiter durchgezogen?
Genau, wir sind ja dann mittlerweile 2016 angekommen. Ich habe 2014 mein Abi gemacht. Heißt, ich war schon 2 Jahre lang im mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen und immer mit dem Gedanken, ja, ich brauche ja eine Sicherheit und ich muss ja irgendwie Geld verdienen und das klappt ja jetzt hier alles gerade nicht. Zu der Zeit meine Mutter übrigens auch Hartz IV gehabt, das heißt, ich konnte auch nicht nebenbei jobben gehen, beziehungsweise nur so, dass ich halt diese 160 Euro behalte. Alles andere hätte ich abgeben müssen, weil ich dann in der Bedarfsgemeinschaft mit meiner Mutter lebe. Okay. Also auch super kompliziert. Das hat mich nicht mehr so glücklich gemacht, weil... Also Party schön und gut, aber nach 2 Jahren reicht das dann auch.
Und das hat dir quasi den Antrieb nach vorne gegeben, auch das Studium dann zu beenden.
Genau. Mhm. Ich dachte mir, muss jetzt einfach mal Augen zu und durch. Es gibt ja Themen, die mich interessieren und alles andere ist dann halt auch da. Mhm. Ich glaube auch, das ist vielleicht eine Illusion, dass man in der Schule gesagt bekommt, das Studium, das matcht dann deinen Interessen komplett. So, du findest alles super. Nee. Also da sind immer noch Module, die du machen musst und denkst du, ja, es interessiert mich nicht so sehr, so ein bisschen wie Statistik auch da. Ja. Aber habe ich dann gemacht und mein Studium abgeschlossen.
Wie kam dann die Richtung, ja, Personalwesen?
Mhm. Innerhalb der BWL habe ich gemerkt, ich finde das zwar irgendwie spannend. Es hat mich vielleicht auch enttäuscht, dass man nicht auf die Selbstständigkeit vorbereitet wird. Es hilft mit Sicherheit, dass ich so ein bisschen Erfahrung oder Wissen darüber habe, was gibt es denn eigentlich für Unternehmensformen und wie bilanziert man und all sowas. Mhm. Aber boah, so praxisnah ist das halt einfach nicht. Und dann habe ich innerhalb der BWL halt gemerkt, dass mir das Menschliche fehlt und habe das im Personal gefunden, weil auch das ist Teil davon. Mhm. Das wird zwar gerade auch im Studium eher auf so eine HR, also Human Resource, Variante gesehen, dass der Mensch als Ressource dargestellt wird. Aber trotzdem hat mir das einfach ein Gefühl gegeben von, da kann ich mehr bewegen. Mhm. Und das interessiert mich ein bisschen mehr als reines Zahlengeschiebe. Genau, und habe dann nicht nur den Fokus auf BWL gesetzt, sondern nochmal eine Vertiefung gewählt im Personal.
Ja.
Ich glaube, das ist übrigens auch ein Fehlglaube. Also das, ich denke, man kann sich immer noch umentscheiden, auch wenn das 5. Mal ist. Aber zu der Zeit dachte ich das noch nicht.
Ja.
Also ich möchte jetzt irgendeinen Abschluss haben. Ich mache jetzt BWL zu Ende. Und wie finde ich BWL am besten ertragbar? Und das war dann HR.
Ja. Wie kam dann der Sprung ins Berufsleben?
Mhm. In meinem Wahlpflichtfach, Gamification war das, hatte ich einen...
Das bedeutet vielleicht nochmal für die HörerInnen.
Mhm. Gamification bedeutet, dass man Aspekte von was Spielerischem in den Alltag einbindet. Dazu hatte ich ein Seminar und der Dozent war Geschäftsführer von RetroBrain. Das Produkt ist ein Medizinprodukt, was vor allem für demenzkranke Menschen eingesetzt wird, in Altersheimen, die dann dort eine Spielekonsole haben, die komplett gestengesteuert ist. Und damit haben sie aber einen therapeutischen Effekt, weil sie genau die Übungen, die sie mit ihrem Physiotherapeuten, ihrer Physiotherapeutin zum Beispiel, eben in einem Spiel machen. Also beim Bowling halt nach hinten ausholen und die Kugel werfen oder beim Motorradfahren zu gucken, dass man sein Gleichgewicht hält. All sowas baut eben dieses Spiel oder macht das Spiel in Verbindung mit therapeutischen Maßnahmen. Und ich fand das so cool.
Ja.
Tatsächlich auch, weil es ja eine Verbindung noch zu der MS schlägt. Es kann durchaus sein, dass es mir eben auch irgendwann so geht, dass ich solche Hilfe brauche.
Ja.
Und jetzt ist es zwar entstanden aus der Demenz, aber war auch damals schon der Gedanke, können wir das nicht noch auf andere Erkrankungen übertragen? Und dann hatte ich dem Dozenten geschrieben und habe gesagt, hey, habt ihr nicht einen Job?
Ja.
Und er sagte, klar. Komm einfach mal vorbei, dann haben wir nett geschnackt.
Das war ein Startup auch, richtig?
Genau, damals glaube ich 12 Personen, als ich dort war.
Okay.
Und habe dann erstmal als Assistenz der Geschäftsführung dort angefangen,
ja,
im Werkstudium und habe so ein bisschen alles gemacht, was angefallen ist. Aber auch relativ früh schon gesagt, ich würde gern Personal machen.
Hm.
12 Personen ist da vielleicht noch ein bisschen zu klein, aber wir wollten wachsen. Und ich habe gesagt, es macht schon Sinn, dass sich jemand auch um Arbeitsverträge kümmert und ja, alle Anliegen, die da halt kommen, so Arbeitszeiterfassung oder jemand geht in Elternzeit. Also das sind ja so viele Themen und die hat die Geschäftsführung damals noch mitgemacht, die aber eigentlich gar keine Zeit dafür hat, weil das Daily Business in der Geschäftsführung ja auch viel ist. Und habe dann irgendwann die Chance bekommen, mich da so richtig reinzuarbeiten und alle Prozesse einmal aufzusetzen, weil es gab natürlich noch nichts in einem Startup.
Ja, spannend, irgendwie das auch so von der Pike auf dann
voll
mit aufzubauen und ja, auszubauen.
Es war ein richtig, richtig cooler Start. Ich bin da auch allen sehr dankbar, dass ich das machen durfte und wie viel Vertrauen ich und Unterstützung ich bekommen habe. Ich habe dann während meines Jobs dort, mein Studium abgeschlossen und habe mich entschieden, noch keinen Master weiterzumachen, sondern erstmal Berufserfahrung zu sammeln. Und wurde Vollzeit übernommen.
Und wie kam es dann aber, dass du gesagt hast, hey, okay, aber jetzt Konzernstruktur? Du warst bei Lufthansa Technik und Airbus.
Ich war damals, oder aus der Struktur heraus ist ja auch entstanden, dass ich die erste Person war, die sich um HR gekümmert hat.
Ja.
Und die Geschäftsführung mit einem ganz anderen Schwerpunkt, der gearbeitet hat und auch von der Ausbildung her aus einer anderen Richtung kam, sodass ich Unterstützung bekommen habe, wo es nur ging. Aber gar nicht so richtig wusste oder gar nicht so richtig jemanden hatte, mit dem ich ein Sparring machen konnte. Wie ist denn das eigentlich normalerweise im Personalwesen und wie machen das andere Firmen? Und sind meine Ideen gut, die ich habe? Ich würde sagen, so wie ich sie eingeführt habe, hat das alles funktioniert und es ist auch ganz gut gelaufen. Aber genau das hat mir gefehlt, dieses Sparring aus Erfahrungen lernen, sodass ich gesagt habe, nach über 3 Jahren, ich möchte jetzt gerne nochmal die große, weite Welt sehen und ein Team haben, was mir vielleicht aus ihrer Berufserfahrung erzählt, wie man es richtig macht. Mittlerweile rückwirkend würde ich sagen, es gibt gar nicht so das eine richtig, sondern man muss schon gucken, wo sind wir und was kann für uns funktionieren. Das kann pro Unternehmen komplett unterschiedlich sein. Hab dann aber ja das größtmögliche Unternehmen in Hamburg gefunden und bin zu Airbus gegangen über eine Zeitarbeitsfirma. Und habe mich riesig gefreut, habe aber tatsächlich auch in meinem Kündigungsgespräch, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, gesagt, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal, weil ich glaube, Konzern ist nicht das, was ich brauche für mein Leben. Ich habe das halt total gerne gemocht, so eine super Freiheit zu haben in dem, was ich tue und was ich ausprobieren kann und die Verantwortung, die ich eben dann ja auch für den kompletten Bereich getragen habe.
Ja. Und das hattest du dann nicht mehr erlebt dann?
Das habe ich mir Airbus vorher schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird.
Ja.
War es auch nicht. Also es ist einfach ja ein viel zu großer Konzern, als dass sich da jeder um alles kümmern kann.
Ja.
Und habe eben recht schnell gesehen, dass die Strukturen nicht die sind, die ich gerne hätte, dass die nicht so zu mir passen. Und habe mich dann schon recht schnell wieder umorientiert und gesagt, ich brauche was, wo ich ein bisschen mehr Freiheiten habe. Vielleicht auch nochmal zu Airbus oder zu meiner Aufgabe dort. Ich war rein administrativ tätig für HR Business Partner und hatte eben ja da viel zugearbeitet, viel mit dem Betriebsrat gesprochen und ja Advisor-Tätigkeiten eben gemacht.
Ja.
Und ja, ich weiß, es liegt ja auch ein bisschen in der Tätigkeit selbst. Ne? Da hat man nicht so viel Gestaltungsspielraum, sondern füllt eben Formulare aus.
Ja.
Sodass ich gemerkt habe, ja, nee, das wird es nicht.
Und du konntest auch nicht mehr machen, dass du sagst, hey, ich habe hier die Idee oder können wir das nicht so? Sowas, da gab es einfach nicht die Offenheit für dann?
Das hat sich leider nicht so ganz ergeben.
Okay.
Da hat natürlich auch viel Personalplanung, die da mit reinspielt. Und dann wieder als Externe intern nochmal zu wechseln und eine andere Position zu übernehmen, ist einfach ein Riesen-Hack-Mack.
Ja, okay.
Also, dass das nicht ganz so easy geklappt hat, wie ich mir das vielleicht auch gewünscht habe.
Ja.
Und ich habe dann eben die Reißleine einfach gezogen und gesagt, gut, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann suche ich mir jetzt eine Alternative.
Aber Lufthansa Technik ist ja auch von der Größe jetzt nicht so, dass man sagt, ja, okay, warum hattest du das Gefühl, dass Lufthansa Technik ist ja auch eine Konzernstruktur, dass du da mehr Spielraum hast?
Absolut berechtigte Frage. Ich dachte mir, das macht alles gar keinen Sinn, was ich hier tue. Aber dadurch, dass ich eben über diese Zeitarbeitsfirma eingestellt war, hatte ich schon einen Arbeitgeber, der mich ja einfach in ein anderes Projekt stecken kann. Das heißt, die haben mich abgezogen von Airbus und zu Lufthansa Technik gesteckt.
Okay.
Weil die Zeitarbeitsfirma einfach super aufgestellt war, was so die Luftfahrtbranche angeht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schaue mir das mal an. Ich war skeptisch, sehr skeptisch. Dachte mir, eigentlich ist das dasselbe in Grün.
Ja.
Aber die Tätigkeit war es, die mich dann überzeugt hat. Ich war dort im Gespräch und habe mich vorgestellt als Teilprojektleitung fürs Recruiting. In dem, also das Teilprojekt sogar noch mal ein bisschen genauer für Sourcing Channel. Also welche Kanäle werden genutzt, um Stellen zu präsentieren und wie kommen dann auch neue Mitarbeitende ins Unternehmen? Wird das über Social Media gemacht? Wird das über einen Tag gemacht, dass die ja alle einmal so einen Tag der offenen Tür kommen rein, können sich direkt bewerben? Also da gibt es ja von bis Spielraum. Und ich dachte mir, das klingt ja eigentlich ganz gut, weil die Idee von der Lufthansa Technik war, alte Strukturen aufzubrechen.
Ja.
Der Name funktioniert immer noch, aber nicht mehr ganz so gut, wie es früher mal war. Der Fachkräftemangel ist halt überall.
Ja.
Und es war dann eben die Idee zu sagen, wir machen es mal neu.
Ja.
Lass doch mal überlegen, was können wir denn noch machen, als einfach nur eine Stellenanzeige zu posten und zu sagen, naja, aber wir sind ja alle Lufthansa Technik.
Und Annalena, woher hattest du denn da die, ja, ich sag mal, die Kompetenzen im Recruiting entwickelt?
Mhm.
Hattest du die so ein bisschen aus dem Startup mitgenommen, als du für alles verantwortlich warst? Weil du meintest gerade, du hattest bei Airbus Air diese Zuarbeit zum Businesspartner und nicht so viel Recruiting-Themen.
Mhm. Das Recruiting ist auch definitiv im Startup entstanden,
okay,
oder mitgemacht worden.
Okay.
Von A bis Z habe ich da ja wirklich alles übernommen, ob jetzt Entgeltabrechnung oder Recruiting von neuen Mitarbeitenden.
Mhm.
Da war das Wissen dahingehend schon ein bisschen gefestigter. Und auch dann habe ich wieder das Glück gehabt, dass die Lufthansa Technik mir irgendwie sehr viel zugetraut hat.
Mhm.
Und gesagt hat, ja, machen wir dann jetzt einfach mal mit dir. Du hast da schon ganz gute Ideen. Also um auch den Kreis oder Klammer nochmal zu schlagen zu dem allerersten Vorstellungsgespräch bei RetroBrain. Ich hatte dann kompetenzbasierte Fragen bei der Lufthansa Technik. Und es war schon sehr, ja, aufgabenspezifisch einfach, zu der Stelle passend. Und habe ich gut beantwortet, also wurde ich genommen.
Sehr gut.
Und genau, hatte da dann auch einfach wieder die Freiheit, viele Dinge auszuprobieren. Und bin auch recht schnell dann die stellvertretende Projektleitung geworden und hatte die Aussicht, beziehungsweise habe es dann auch, ich glaube, einen Monat oder zwei in einer Co-Projektleitung auch gemacht. Also dann nicht mehr nur die Stellvertretung übernommen für die Abwesenheitszeit der ursprünglichen Projektleitung, sondern als sie wieder anwesend war, haben wir das dann im Tandem gestaltet,
ja,
weil es doch sehr vielfältig waren, Aufgaben, sehr viel auch. Und wir uns super ergänzt haben von dem, wie wir so arbeiten.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wann war der Moment, dass du gesagt hast, irgendwie geht's mir nicht gut?
Ich glaube, das wusste ich fast schon bei RetroBrain, dass es mir nicht so gut geht.
Mhm.
Bei RetroBrain habe ich angefangen, mir einen Therapieplatz zu suchen. Das dauert ja aber auch einfach.
Ja.
Also ich habe mich dann auch eine Warteliste schreiben lassen und hatte 9 Monate später oder 10 so plus minus mein Erstgespräch.
Wie hast du dich gefühlt oder was? Wie kam es dazu?
Bei mir ist es eine wiederkehrende depressive Episode gewesen. Das heißt, es war nicht das erste Mal.
Okay.
Ich war 2017 schon in Therapie. Das vor allem wegen einer Angststörung. Die habe ich gemerkt, weil ich unfassbar viel Angst hatte.
Mhm.
Und das nicht normal war. Habe dann entsprechend mir da schon Hilfe gesucht. Und später bei RetroBrain, als ich mir wieder Hilfe gesucht habe, habe ich gemerkt, es fängt an. Also genau das, was ich schon kenne, kommt so
wieder.
Kommt ein bisschen wieder. Ich habe wieder mehr Angst. Ich bin sehr leicht gereizt auch. Alles, was gesagt wird, was mir nicht so gut passt, bringt mich direkt auf die Palme.
Ja.
Ich habe mir das, also das bin ich eigentlich gar nicht. Habe dann gemerkt, da stimmt was nicht. Vielleicht spreche ich nochmal mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin.
Ja.
Und habe mich auf die Warteliste schreiben lassen. Kurz danach bin ich zu Airbus gewechselt. Da wurde es dann ein bisschen schlimmer, aber auch, weil die Strukturen dann halt so waren, dass das gar nicht mehr zu meinem Leben passte. Ich wohne relativ zentral in Hamburg und hatte dann so eine Stunde 20 Fahrtweg ungefähr. Das heißt, so ein Arbeitstag hat auch den ganzen Tag eigentlich gefüllt mit Fahrzeit.
Mhm.
Und mir fehlte der Ausgleich. Zusätzlich habe ich während RetroBrain noch angefangen, berufsbegleitenden Master zu machen im HR-Management.
Mhm.
Sodass ich dann von der langen Fahrt nach Hause gekommen bin und auch nicht aufs Sofa gegangen bin, sondern halt nochmal weiter studiert habe oder halt auch in die Uni gefahren bin und mir Strukturen geschaffen habe, die einfach absolut kontraproduktiv waren.
Ja.
Und dadurch wurde es natürlich nicht besser. Also ich habe mich bei dem Job nicht wohlgefühlt, ich habe mich zu Hause nicht mehr wohlgefühlt, ich hatte keine Zeit mehr für mich oder Freunde, Freizeit, alles, was dazugehört.
Ja.
Und hatte dann irgendwann endlich mein erstes Gespräch bei meinem Therapeuten.
Mhm.
Das war in der ersten Woche, in der ich bei der Lufthansa Technik angefangen habe.
Okay.
Sodass ich ja schon die Reißleine gezogen habe, zumindest was so die einfachen Aufgaben angeht. Und ja, habe dann eine ambulante Therapie gemacht, jetzt mittlerweile über 2 Jahre hinweg. Da war so ein bisschen Pause dazwischen, kommen wir vielleicht gleich noch zu.
Ja.
Und ja, jetzt mittlerweile geht es mir wieder gut.
Ja, das freut mich zu hören, dass du da irgendwie ja auch so auf dich und deinen Körper gehört hast.
Mhm.
Gab es einen Moment bei Lufthansa, wo du gesagt hast, jetzt muss ich hier wirklich raus, einen Cut machen? Warum war das dann so?
Ja, den gab es. Es wurde kurzzeitig besser mit den Aufgaben, die ich dort hatte.
Ja.
Dann kamen aber auch wieder doofe Umstände dazu. Also Uni wurde stressiger, einfach weil es zum Abschluss hingeht. Ich hatte ein paar Monate Therapiepause und habe mich dann auch da wieder einfach nicht um mich selbst gekümmert, sondern habe direkt wieder alles über Bord geworfen und gemerkt so oder gedacht, nee, passt schon.
Ja.
Ich arbeite einfach den ganzen Tag. Auch aus so Glaubenssätzen oder ich glaube, mit der Depression bin ich da so ein bisschen reingerutscht in so einen sehr starken Leistungsdrang, dass ich mich gar nicht mehr über das definiert habe, was ich bin, sondern darüber, wie viel ich leisten kann.
Ja.
Wie viel arbeite ich? Welche Ergebnisse bringe ich? Und welche Ausbildung habe ich? Welche Abschlüsse kann ich vorweisen? Also so ein bisschen ein Statusdenken, nur nicht mit dem Auto, sondern mit Abschlüssen. Und habe mich da dann halt so reingearbeitet und hatte irgendwann den Moment, da haben wir ein Offsite in Frankfurt gehabt. Die Lufthansa Technik beziehungsweise die Lufthansa generell hat ja ihren Hauptsitz in Frankfurt und hat da auch so ein Tagungshotel, wo regelmäßig halt Offsites gemacht werden, um das Team zu stärken, um nochmal ein bisschen rauszukommen, Blickwinkel zu ändern. Und ich habe den Tag davor oder auch den Morgen gemerkt, nee, ich kann dir gar nicht sagen, wie sich das so richtig angefühlt hat, weil ich fühle das gerade nicht mehr.
Ja.
Und es ist auch schwer, das in Worte zu fassen, aber ich weiß, es war, ich bin wach geworden, war so, nee, das, nee, einfach nein.
Es geht nicht
das
mehr.
Geht
also
nicht.
Es war,
ich kann das
es,
nicht.
Du konntest nichts mehr.
Ich würde sagen, ich war immer noch eine sehr hochfunktionale Person. Ich habe trotzdem gemerkt, wenn ich das jetzt weitermache, dann wird das nicht besser.
Okay, so, und das war so ein Warnsignal für dich. So.
Genau.
Das war irgendwie Red Flag.
Alles in meinem Körper hat gesagt, geh da nicht hin.
Okay.
Und dann bin ich da nicht hingegangen, habe gesagt, Leute, ich melde mich krank, habe mich krank gemeldet und habe dann auch recht zeitnah schon mit meinen Führungskräften gesprochen und denen gesagt, warum das so ist und dass das nicht morgen wieder aufhört. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich kann da keine Perspektive geben. Ich kann nicht sagen, in 3 Wochen, mein Bein muss eingegipst werden und ich bin in 6 Wochen wieder da.
Ja.
Sondern es ist halt ein, mir geht's sehr schlecht. Ich habe eine depressive Episode. Ich weiß noch nicht, wie lange das geht und wann ich da wieder rauskomme.
War das eine schwere Entscheidung für dich, auch mit den Vorgesetzten zu sprechen darüber?
Nee, gar nicht. Ich war da immer recht offen mit.
Okay.
Zumindest, wenn die Unternehmenskultur mir das auch gespiegelt hat.
Ja.
Also wenn ich ein gutes Verhältnis zu Personen habe, dann bin ich da sehr gerne offen, weil ich glaube, das hilft eigentlich nur an jeder Stelle, transparent zu sein und zu zeigen, warum ist etwas so, wie es gerade ist.
Ja.
Weil auch meine Vorgesetzten können nicht damit arbeiten oder können mir keine Angebote machen, wenn sie gar nicht wissen, was denn los ist.
Ja.
Die haben alles versucht, also das muss man ihnen auch zugute halten, zu schauen, okay, was könnte helfen.
Was waren da so zum Beispiel Ideen oder Möglichkeiten, die sie dann angeboten hatten?
Ja, einfach auch Gesprächsangebote gemacht, gesagt, wenn irgendwas ist, kann ich mich jederzeit melden. Und für die langfristige Planung dann auch gesagt, geht das mit Homeoffice vielleicht besser? Brauchst du Arbeitszeiten, die für dich besser passen, die du mehr für dich wählen kannst? Oder ja, was gibt es denn noch so?
Okay, aber also sie hatten dann wirklich...
Genau, es gab ein Repertoire.
Ja, was sie überhaupt angeboten haben, es war nicht, ja, okay, alles klar, dann bist du krank, sondern sie haben, sind schon irgendwie, haben versucht,
voll
alles möglich zu machen.
Total.
Was sie konnten.
Also das schätze ich auch sehr.
Wie kam es dann dazu, dass du dich dazu entschieden hast, ich möchte jetzt nicht mehr zurück, ich mache mich jetzt selbstständig? Hat das nicht auch besondere Herausforderungen, gerade ja mit so depressiven Episoden?
Total. Es war so, dass ich bei der Lufthansa Technik entschieden hatte, das nicht nur ambulant zu machen, sondern auch stationär zu gehen und alles aufzubrechen, zu sagen, ich brauche hier wirklich einen Cut. Mein Projekt ist damit dann auch geendet, was total nachvollziehbar ist, weil ich konnte ja, wie gesagt, keine Perspektive geben, wie lange das denn jetzt dauern wird.
Ja.
Und es war für mich so ein Befreiungsschlag, dass jemand anders für mich entschieden hat, dass ich jetzt nicht arbeiten kann. Weil ich habe mich ja so sehr darüber definiert, dass ich dachte, ich müsste jetzt eigentlich heute wieder los.
Ja.
Und habe die Zeit dann genutzt, in der ich keine Arbeit mehr hatte, überhaupt darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich machen möchte. Und da muss ich sagen, hat mir die Ruhe einfach sehr, sehr viel gebracht. Der Abstand zur Arbeit, zu meinem Zuhause teilweise auch. Dass ich gut reflektieren konnte, wohin ich möchte. Und habe dann schon in der Klinik den Entschluss gefasst, ich möchte mich gerne selbstständig machen. Und habe aber auch eine große Mindmap über, was wird es denn? Ist es das nächste Café in Hamburg oder mache ich auch sowas wie Einzelhandel? Das haben meine Eltern ja gemacht im Antiquitätenladen. Oder mache ich ja eben das, was ich jetzt tatsächlich tue? Den Weg habe ich dann gewählt, weil ich das Gefühl habe, das habe ich gelernt. Mittlerweile ja auch mit Masterabschluss und tatsächlich Erfahrungen im Recruiting, also genau das, was ich bei der Lufthansa Technik gemacht habe, versuche ich jetzt meinen KundInnen weiterzugeben und da eben an den Strategien zu arbeiten, genau zu sehen, was braucht das Unternehmen eigentlich. Das war für mich der richtige Weg, weil es ein einfacher Einstieg ist. Hm. Ich habe das gelernt. Ich kann das auf jeden Fall anbieten. Ich weiß, ich habe die Berufserfahrung und weiß, wie es funktioniert. Und jetzt angekommen, würde ich auch sagen, hilft mir die Selbstständigkeit. Die freie Zeiteinteilung ist für mich auf jeden Fall was, was mir sehr, sehr hilft. Wenn ich morgens wach werde und merke, das ist nicht mein Tag, dann arbeite ich nicht.
Ja, okay. Da hast du einfach eine ganz andere Flexibilität, die du dir jetzt da mit einbauen kannst.
Ja, voll.
Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Was würdest du Menschen, die auch mit Depressionen zu kämpfen haben, sich überlegen, selbstständig zu machen, raten? Mhm. Gibt es da was Bestimmtes, was du gerade diesen Menschen raten wollen würdest?
Sucht euch Hilfe. Also da eine professionelle Begleitung zu haben, ist essentiell. Ja. Ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen, was jemand Externes einem dann nochmal geben kann. Und dann ist es ganz viel, hört auf euch selbst. Also sowohl, was ihr machen wollt, passen die Werte zu dem, wohin es geht. Für mich hat das einen sehr großen Einfluss gehabt, in dem, wie ich mich auch wohlfühle. Hm. Dass das mehr mit dem matcht, als Person, die ich mich identifiziere und als die ich mich fühle. Und genau, Hilfe suchen, auf sich selbst hören, nicht nur bei den Werten, sondern eben auch in Ruhezeiten. Also nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Das ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit generell schwierig.
Ja.
Das klang jetzt vielleicht gerade auch so einfach, von wegen, ich stehe einfach nicht auf, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das, also ich möchte heute nicht. Bedeutet aber auch, ich verdiene kein Geld. Deswegen muss man da stark sein.
Ja.
Und sich das wirklich eingestehen, wenn man Pause braucht.
Und auch bewusst machen, was die Selbstständigkeit dann auch bedeutet.
Mhm. Total. Ich würde auch sagen, dass es ein Sicherheitsnetz braucht, was jetzt vielleicht nicht nur die professionelle Hilfe ist in der Depression, sondern das kann auch das Umfeld sein, das Private. Hm. Da ein Sicherheitsnetz zu haben und zu wissen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mir vielleicht wieder einen Job suchen muss. Aber ich werde nicht meine Wohnung verlieren. Ich werde nicht obdachlos werden. Ich werde, alle schlimmen Szenarien, die man sich so vorstellen kann, das wird alles nicht passieren, weil ich habe Menschen, die mir helfen.
Ja. Annalena, vielen, vielen Dank für dieses offene und ehrliche Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend, wie du das meisterst, mit was für einer Stärke und dieser Brustraushaltung. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute mit deiner Unternehmung und vielen, vielen Dank.
Ich habe dir zu danken.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter hellocareerclub. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.